Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Kriminalistik. Was ist ein genetischer Fingerabdruck? Warum setzen Kriminalisten Polizeihunde ein? Wie funktioniert eine Stimmanalyse? Was ist ein Phantombild? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig, eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, also wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Oh, dieses Mistding. Das muss doch gehen.
Tess? Kannst du mir mal sagen, was du da veranstaltest?
Ah, ich versuche... mein Kassettenrekorder! Ist doch zu reparieren!
Komm, lass mich mal ran. Mit Technik kenne ich mich schließlich aus. Gib mir doch mal den Schraubenzieher. So, das müsste passen. Jetzt müsste dein Kassettenrekorder wieder gehen. Schalt ihn mal ein.
Na bravo! Und du kennst dich mit Technik aus, ja?
Tja, nun ja.
Mein schöner Kassettenrekorder.
Für was brauchst du das Ding eigentlich?
Na, für was schon? Mit dem Kassettenrekorder will ich meinen wunderschönen Gesang aufnehmen. Und das geht jetzt nicht mehr.
So ein Glück.
Was hast du gesagt?
Ich, nichts.
Da hilft nur eins. Ich muss mir einen neuen Kassettenrekorder kaufen.
Hast du überhaupt so viel Geld?
Na klar, hab genug gespart. Ich gehe jetzt zur Bank und hol mir mein Geld. Also, bis später.
Halt, nicht so schnell. Ich begleite dich lieber zur Bank.
Wieso?
Na ja, heutzutage weiß man ja nie. Dann läufst du mit so viel Geld herum und hinterher wirst du noch überfallen.
Überfallen? Theo, du übertreibst. Ich gehe doch nur zur Bank und hol mir mein Geld.
Und wirst vielleicht Opfer eines Verbrechens. Da ist es besser, wenn ich dich begleite. Mit einem starken Beschützer wie mir an deiner Seite wagt sich keiner an dich ran.
Na, von mir aus. Dann komm. Du starker Beschützer. Auf geht's.
Und Quentin?
Der kommt auch mit.
Diebstahl und Betrug, Raubüberfall und Mord. Verbrechen gibt es, seit es Menschen gibt. Diese Verbrechen soll die Kriminalistik aufklären und die Gesetzesbrecher vor Gericht bringen. Auf der Suche nach den Tätern setzt die Polizei modernste Technik ein. Sie untersucht den Tatort und entdeckt unsichtbare Spuren. Sie findet Fingerabdrücke, Haare, Haut oder Stofffetzen, die viel über die Täter verraten. Die Kriminalisten unternehmen alles, um Verbrechen aufzuklären. Wenn es sein muss, tauchen sie in eiskalten Gewässern und sie gehen sogar mit Polizeihubschraubern in die Luft.
Sag mal, Tess, warum schleppst du eigentlich deinen alten Kassettenrekorder mit dir rum?
Den gebe ich im Geschäft ab, wenn ich mir mal einen neuen kaufe. Vielleicht kriege ich ja noch was für den alten Kassettenrekorder.
Na, ich weiß ja nicht.
So, da wären wir. Hinein in die Bank. Und jetzt hole ich mir mein Geld. Und dann kann ich mir einen neuen Kassettenrekorder kaufen und mein Gesang auf...
Ding, ding, ding! Das ist ein Überfall!
Ach du Schande! Bankräuber!
Die Ganoven, Ede und Rudi, sind in die Bank gestürmt. Die Kunden und die Bankangestellten sind völlig überrascht. Aus ihren Pistolen geben die beiden Bankräuber Warnschüsse ab. Den Kunden und Bankangestellten passiert nichts. Die Räuber haben es nur auf das Geld abgesehen.
Nicht bewegen! Das ist ein Überfall! Rüber! Schneller, schneller, schneller!
Was die beiden Ganoven nicht bemerken, sie werden bereits von einer Videokamera in der Bank beobachtet. Und eine Bankangestellte hat heimlich einen Alarmknopf gedrückt und damit die Polizei alarmiert. Ohne dass die Bankräuber etwas davon mitbekommen, geht bei der Polizei der Hilferuf ein.
Seidler? Ja, Banküberfall? Wo war der? Okay, komm sofort.
In der Polizeistation nimmt Kommissar Seidler den Hilferuf entgegen und alarmiert seine Kollegen. Sofort rasen mehrere Streifenwagen zur Bank, um die Täter noch am Tatort zu fassen. Unterdessen sind die Räuber in der Bank beim Tresor. Sie zwingen eine Angestellte, das Geld zu übergeben.
Vollmachen, Aufschluss. Schneller!
Die beiden Ganoven packen das Geld ein, rennen aus der Bank und fliehen in ihrem gestohlenen Auto. Wenige Sekunden später trifft die Polizei ein. Zu spät. Die beiden Ganoven sind verschwunden.
Theo, der starke Beschützer. Dass ich nicht lache. Ha, ha, ha. Von wegen beschützt. Du bist nur rumgestanden, hast nichts gemacht und die Bankräuber einfach entkommen lassen.
Tja, nun ja, es waren ja immerhin...
schönes Geld. Futsch, geklaut von diesen Räubern. Und jetzt kann ich mir keinen neuen Kassettenrekorder kaufen.
Keine Sorge, Tess. Ich besorge dir dein Geld wieder.
Wie bitte?
Ich übernehme den Fall. Ich hefte mich auf die Spur der Bankräuber und hole dein Geld zurück.
Du? Willst du das nicht lieber der Polizei überlassen?
Pah, was wissen die schon? Das kann ich viel besser. Schließlich bin ich Hobbydetektiv.
Oh.
Nach einem Verbrechen sperrt die Polizei zunächst den Tatort ab. Dann muss nach Spuren gesucht werden, die Polizei zu den Verbrechern führen. Das übernehmen Spezialisten der Kriminalpolizei. Sie können unsichtbare Spuren sichtbar machen. Um keine Spuren zu verwischen, tragen die Kriminalisten fusselfreie Schutzanzüge. Mit Hilfe von speziellen Folien, Pinzetten, chemischen Lösungen und Fotoaufnahmen finden sie alles, was Verbrecher an einem Tatort hinterlassen haben. Zum Beispiel Schuh- und Fingerabdrücke, Haare oder Stofffetzen. Sogar winzig kleine Hautschuppen können helfen, den Täter zu überführen. Und natürlich werden die Zeugen des Überfalls befragt. Was hatten die Täter für Kleidung an? Wie groß waren sie? Welches Auto fuhren sie? Die Polizisten notieren sich alles. Jede noch so kleine Einzelheit kann helfen, die Verbrecher zu finden.
Keine Zeit verlieren. Das ist eine wichtige Regel bei der Suche nach Verbrechern, meine liebe Tess.
Sehr interessant, Herr Hobbydetektiv.
Am besten, ich fange gleich mal mit der Zeugenbefragung an.
Hä?
So, Frau Tess. Erste Frage. Wo waren Sie zum Zeitpunkt des Banküberfalls?
Aber Theo...
Lenken Sie nicht ab. Jedes Detail ist wichtig zur Aufklärung dieses Verbrechens. Also, wo waren Sie, als die Ganoven die Bank überfallen haben?
Na, in der Bank natürlich. Ich habe doch neben dir gestanden.
Aha, da haben wir es ja schon. Sie waren also zur fraglichen Zeit am Tatort. Und, kann das irgendwer bezeugen?
Oh, mein Gott. Wenn das so weitergeht, werde ich mein Geld nie wiedersehen.
In der Bank entdecken die Spezialisten der Spurensicherung entscheidende Hinweise. Die Schuhsohlen der Räuber haben einen markanten Abdruck hinterlassen. Vorsichtig legen die Ermittler eine Folie auf den Schuhabdruck. Ein elektrisches Gerät lädt die Schmutzpartikel magnetisch auf. So bleibt der Staub auf der Folie haften. Eine Kopie dieses Schuhabdrucks wird in einen Computer eingegeben. Dort sind tausende Schuhabdrücke gespeichert. Sie stammen alle aus Ermittlungen von geklärten oder ungeklärten Kriminalfällen. Der Computer vergleicht die verschiedenen Muster. Findet er einen identischen Schuhabdruck, kann dies auf ein früher begangenes Verbrechen des Täters hinweisen. In diesem Fall wurde der gleiche Schuhabdruck schon einmal bei einem Diebstahl festgestellt. Sind dieser Dieb und der Bankräuber die gleiche Person?
Tja, Frau Test, da Sie zur fraglichen Zeit am Tatort waren, nehme ich von Ihnen am besten mal einen Fingerabdruck.
Was soll denn das?
Ich muss schließlich ganz sicher gehen, dass Sie nicht zum Kreis der Verdächtigen zählen.
Also ich vertraue lieber der Polizei als diesem Theo-Hobby-Detektiv.
Die Kriminalisten sichern mit gefärbten Eisenspänen Fingerspuren. Finger hinterlassen fast überall Schweiß, Fett und Salzreste. An diesem klebrigen Gemisch bleiben die Farbstoffe haften. Mit einer Folie ziehen die Spurensicherer die Fingerabdrücke einfach von der Oberfläche ab. Ein Fingerabdruck sieht bei jedem Menschen anders aus. Die Tastlinien an den Fingerkuppen bilden bei jedem Menschen ganz unterschiedliche Muster aus Bögen, Wirbeln und Schleifen. In einer Datenbank sind Fingerabdrücke von mehreren Millionen Menschen gespeichert. Stimmt einer von ihnen mit den gefundenen Abdrücken überein, weiß man, von welcher Person er stammt. So lässt sich ein Täter eindeutig identifizieren.
So, Frau Tess, und nun machen Sie bitte den Mund auf und strecken Sie bitte die Zunge raus.
Jetzt reicht's aber. Wieso soll ich denn die Zunge rausstrecken?
Meine Werteste, Sie haben von der Kriminalistik nicht die leiseste Ahnung. Ich muss eine Speichelprobe nehmen für den genetischen Fingerabdruck.
Chinesischer Fingerabdruck?
Genetischer Fingerabdruck. Und nun machen Sie den Mund auf.
In der Bank finden die Ermittler winzige Hautzellen der Räuber. Für die Polizisten ist das ein riesiger Schatz. Denn Haut, Haare und Körperflüssigkeiten wie Blut oder Speichel verraten eindeutig, von welchem Menschen sie stammen. In einem Labor werden die Hautzellen untersucht. Jede dieser Zellen hat einen Kern, in dem ein langer Faden liegt. Der sieht aus wie eine Strickleiter und heißt DNS. Auf diesem Faden sind alle biologischen Informationen eines Menschen in den sogenannten Genen gespeichert. Zum Beispiel Augen- und Haarfarbe, Geschlecht oder auch das Alter. Es ist also ein Code, eine Art Bauplan des gesamten Körpers. Und jeder Mensch hat einen anderen Bauplan. Er ist einmalig und unverwechselbar. So einzigartig wie ein Fingerabdruck. Deshalb spricht man auch vom genetischen Fingerabdruck. Diesen Abdruck vergleichen die Experten mit den Informationen von bereits bekannten Verbrechern. In diesem Fall hat der Computer den Besitzer der gefundenen Hautschuppe ermittelt. Es ist der 28-jährige Ede F. Er saß bereits wegen eines Raubüberfalls und Autodiebstahls im Gefängnis.
Und was hast du bei deinen Ermittlungen bisher herausgefunden?
Nun, nach Auswertung des genetischen Fingerabdrucks und aller Spuren komme ich zu der Erkenntnis,
ja?
dass du die Bank nicht ausgeraubt hast.
Ach was, das ist ja wirklich eine sensationelle Erkenntnis, du Superkommissar.
Nun ja, vielleicht hilft mir ja dieses Projektil weiter, das ich hier auf dem Boden gefunden habe.
Du meinst diese Patronenhülse von der Kugel, die die Bankräuber abgefeuert haben?
Genau. Muss sie nur noch mit meiner speziellen Speziallupe untersuchen, dann weiß ich, aus welcher Waffe die Kugel abgefeuert wurde.
Na, ich glaube es zwar nicht wirklich, aber vielleicht kommt Theo ja doch noch auf die Spur der Täter.
Anhand der Projektile, die die Bankräuber beim Abfeuern ihrer Warnschüsse hinterlassen haben, kann die dazugehörige Waffe festgestellt werden. Dafür hat die Kriminalpolizei ein riesiges Lager mit allen Waffenarten und Modellen, die es auf der Welt gibt. Experten untersuchen in Beschusstests, aus welcher Waffe die Munition abgefeuert wurde. Mit einer Spezialkamera wird der Lauf der Waffe untersucht. An den Rillen und Furchen im Lauf schrammt die Munition bei jedem Schuss entlang und hinterlässt auf der Patrone einen einmaligen Abdruck. Diese Mini-Kratzer kann man sogar mit bloßem Auge gut erkennen. Durch Beschießen eines Blocks aus weicher Gelatine wird festgestellt, welche Schusskraft eine Waffe hat und welche Verletzungen sie verursachen kann.
Nach intensiver Untersuchung mit meiner speziellen Speziallupe kann ich nun mit eindeutiger Sicherheit sagen, woher die Patrone stammt.
Und? Nun sag schon!
Die Patrone wurde aus einer Waffe abgefeuert.
Ach nee. Und jetzt weißt du, wer die Täter sind?
Nein. Weißt du, das hier ist ein extrem komplizierter Fall. Ich muss all meine kriminalistischen Tricks einsetzen.
Um auf die Spur der Täter zu kommen.
Genau. Und da ich noch keine heiße Spur habe, müssen wir einen Spürhund einsetzen. Und diese Rolle übernimmt Quentin.
Bei der Suche nach Verbrechern werden auch Polizeihunde eingesetzt. So wie der 2-jährige Polizeihund Gorbi, der von Kommissar Seidler trainiert wird. Er bildet seinen Schäferhund seit mehreren Monaten für gefährliche Einsätze aus. Ein guter Polizeihund muss seinem Herrchen immer gehorchen.
Sieh!
Gorbi lernt sehr schnell und wird dafür mit leckeren Knabbereien belohnt. Der Hund lernt auch, bewaffnete Ganoven anzugreifen, damit er in brenzligen Situationen sein Herrchen zuverlässig schützen kann. Hunde sind aber nicht nur viel schneller und wendiger als Menschen. Sie können vor allem viel besser riechen. Sie erschnüffeln Gerüche, die bis zu 100 Meter weit entfernt sind. Dabei atmen sie bis zu 300 Mal in der Minute ein und aus. So nehmen sie eine Duftspur auf, die sogenannte Fährte. Alles, was sich auf dem Boden bewegt hat, erkennen sie. Ob Menschen, Tiere oder sogar Autoreifen. Auch Polizeihund Gorbi hat gelernt, wie man sich eine Fährte einprägt und sie verfolgt. Eine einmal eingeprägte Fährte erkennt er später immer wieder.
So, jetzt sind wir aus der Bank und Quentin kann seine Suche beginnen. Na, Quentin, hast du schon eine heiße Spur gefunden?
Naja, ich weiß ja nicht, ob Quentin uns auf die Spur der Bankräuber führt. Der ist doch gar nicht als Polizeihund ausgebildet und außerdem... Was ist das?
Der Polizeihubschrauber. Die suchen aus der Luft nach den Bankräubern.
Siehste, die wissen wenigstens, wie man Verbrecher findet. Ganz im Gegensatz zu einem gewissen Hobbydetektiv namens Theo.
Ha, mit einem Hubschrauber ist es ja einfach. Da kann ja jeder Verbrecher finden.
Bei der Suche nach Kriminellen werden auch Hubschrauber eingesetzt. Die Polizeipiloten bekommen von ihren Kollegen eine Beschreibung der Täter und des Fluchtautos.
Der erste Täter 1,80 bis 1,90 groß, schlank. Der zweite Täter...
Mit Ferngläsern und Spezialkameras suchen die fliegenden Polizisten das Gelände ab. An einem Waldrand entdecken sie ein leerstehendes Auto. Nach der Beschreibung der Zeugen könnte es das Fluchtauto der Bankräuber sein. Schnell informieren die Piloten ihre Kollegen. Kurz darauf überprüft Kommissar Seidler das Kennzeichen des Wagens.
Hansestadt Hamburg.
Er stellt fest, dass das Auto vor einigen Tagen gestohlen wurde. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um den Fluchtwagen der Bankräuber. Polizeihund Gorbi muss jetzt die Spur der Täter erschnüffeln. Jeder Mensch hinterlässt Duftspuren, wie zum Beispiel den Geruch nach Schweiß. Gorbi muss sich diese Gerüche jetzt einprägen, um so später die Räuber wiederzuerkennen.
Meine kriminalistische Kriminalarbeit ist hier erledigt. Jetzt schnappen wir uns die Täter.
Du weißt, wo sie stecken?
Exakt. Irgendwo im Wald müssen sie sein.
Theo, wie hast du denn das herausgefunden?
Nun ja, ich habe eben alle Hinweise notiert, sämtliche Spuren verfolgt, alles miteinander kombiniert und...
Nun weißt du, dass die Täter irgendwo im Wald stecken müssen. Wahnsinn.
Nun ja, um ehrlich zu sein, das weiß ich von den Polizisten. Als die sich unterhalten haben, habe ich denen nämlich ein bisschen zugehört.
Und erfahren, dass die Täter irgendwo im Wald sein müssen.
Stimmt.
Na, dann ab in den Wald, mein Geld wiederholen.
Auf ihrer Flucht haben die beiden Räuber ihren Revolver in einen See geworfen und sich dann unbemerkt in einer abgelegenen Jagdhütte im Wald versteckt. Nachdem Polizeihund Gorbi die Fährte aufgenommen hat, fängt er an dem See plötzlich an zu bellen. Für Kommissar Seidler ist klar, der See muss von Tauchern durchsucht werden. Die Polizei weiß, dass Verbrecher oft ihre Tatwerkzeuge wegwerfen, um wichtige Beweismittel zu vernichten. Finden die Polizeitaucher die Tatwaffe der Bankräuber, sind sie einen großen Schritt weiter. Jeder Fund ergänzt wie bei einem Puzzle das Bild der Tat und hilft bei der Ergreifung der Täter. In 5 Metern Tiefe stoßen die Polizeitaucher tatsächlich auf etwas Ungewöhnliches. Zwischen Steinen steckt ein Revolver. Genau mit diesem Modell wurde in der Bank geschossen.
Und jetzt?
Wie und jetzt?
Na, Jetzt sind wir im Wald. Und wie geht's weiter? Wo stecken die Räuber?
Tja, nun, wir müssen hier lang. Oder nach rechts. Halb links, glaube ich.
Glaubst du? Ich glaube eher, dass du wieder mal überhaupt keine Ahnung hast.
Moment mal. Genau, das ist es. Du hast doch noch deinen alten Kassettenrekorder.
Ja, und?
Vielleicht hast du ja bei dem Banküberfall die Stimmen der Räuber aufgenommen. Das würde uns weiterhelfen. Los, lass mal hören. Eine schwierige Stimmanalyse.
Papalapap, Stimmanalyse. Habt ihr doch gesagt, dass mein Kassettenrekorder kaputt ist. Das waren keine Stimmen, das war Bandsalat.
Bei der Suche nach Verbrechern kann auch die Stimme des Täters helfen. Wird sie aufgezeichnet, kann sie hinterher im Computer untersucht werden.
Das ist ein Überfall!
Jede Stimme hat Merkmale, die man nicht verschleiern kann. Tonhöhen, Dialekte, Sprachfehler oder Alter. Im Computer zeigt die Stimme jedes Menschen ein etwas anderes Muster. Bei der Sprachanalyse wird die Stimme des Täters mit den gespeicherten Stimmprofilen im Computer verglichen.
Die Bankräuber finden wir nie. Mein Geld ist ein für alle Mal futsch. Und mit meinem neuen Kassettenrekorder wird's nichts.
Nur nicht den Kopf hängen lassen, Tess. Schließlich bin ich doch Hobby.
Detektiv, der überhaupt keine Ahnung von Kriminalistik hat.
Meine liebe Tess, eine der wichtigsten Regeln für einen fachmännischen Fachmann ist Geduld haben. Fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt über die Täter wissen.
Ja, ich höre.
Also,
da haben wir es. Du weißt nichts, nichts, nichts.
Immerhin habe ich eindeutig nachgewiesen, dass du die Bank nicht überfallen hast.
Bravo.
Schritt für Schritt fügen die Kriminalisten ihre gesammelten Erkenntnisse zusammen. Sie erhalten ein ziemlich genaues Bild. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera zeigt, dass beide Räuber zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter groß sind. Die Tatwaffe wurde im See geborgen. Es handelt sich um einen Revolver 38 Spezial. Von einem der Bankräuber wurden winzige Hautzellen gefunden. Mit dem genetischen Fingerabdruck konnte er ermittelt werden. Es ist der 28 Jahre alte Ede F., der wegen eines schweren Raubüberfalls schon einmal im Gefängnis saß. Von seinem Komplizen existiert bisher nur ein Schuhabdruck in Größe 44. Laut Sprachanalyse stammt er aus Norddeutschland. Wie er aussieht, wird sich erst beim Zeichnen eines Phantombildes zeigen.
Tess, wir haben nur noch eine Chance, die Bankräuber zu schnappen. Du musst ein Phantombild zeichnen.
Ein Phantom was?
Ein Phantombild. Du weißt doch, wie sie ausgesehen haben. Du hast die Räuber in der Bank doch gesehen.
Aber...
Nix aber. Hier hast du Papier und Stift. Und nun zeichne mal, wie die Bankräuber ausgesehen haben.
Fertig! Hier hast du das Phantomdingens.
Zeig mal her. Aber... Das bin ja ich. Du hast mich gezeichnet.
Tja, bei dem Banküberfall habe ich eben die ganze Zeit nur dich angeschaut. Du warst doch mein starker Beschützer.
Bei der Polizei erstellt ein Zeuge des Banküberfalls ein Phantombild. Er versucht sich genau zu erinnern, wie die Bankräuber ausgesehen haben. Der Zeuge sitzt gemeinsam mit einem Polizisten vor einem Computer, in dem alle möglichen Kopfformen und Gesichtsmerkmale zu finden sind. Der Zeuge wählt die Merkmale, an die er sich erinnern kann. Nach der Auswahl der richtigen Kopfform kommen die Augen dran. Dazu die passenden Augenbrauen. Dann entscheidet der Zeuge, an welcher Haarfrisur des Räubers er sich erinnert. Hatte der Täter einen großen Mund? Waren die Lippen geschwungen oder schmal und verbissen? Zu guter Letzt werden noch Nase und Bart ausgesucht. Innerhalb von 2 Stunden ist ein fast perfektes Abbild des Verbrechers entstanden. Jetzt kann die Kriminalpolizei auch nach dem zweiten Verbrecher fahnden. Das Phantombild wird als Plakat ausgehängt und an Zeitungen und Fernsehsender weitergegeben. Möglicherweise erkennt jemand den Bankräuber wieder und meldet dies.
Psst, Tess, komm mal hier rüber.
Was ist denn?
Schau mal, da drüben, die Jagdhütte.
Ja, und weiter?
Schau doch mal rechts von der Hütte. Da schleichen sich Polizisten an. Das heißt,
dass die Bankräuber in der Hütte stecken müssen.
Genau.
Na dann nix wie rein in die gute Stube. Komm, Theo, wir stürmen den Laden und holen uns mein Geld wieder zurück.
Geh du schon mal vor. Ich komme danach.
Was ist? Hast du etwas Schiss?
Ich? Schiss? Wie kommst du denn da drauf? Weißt du, ich bin für die geistige kriminalistische Arbeit zuständig. Die groben Arbeiten überlasse ich der Polizei. Und ich will den Polizisten doch nicht ihr Erfolgserlebnis nehmen, wenn sie die Bankräuber festnehmen.
Oh!
Die Bankräuber Rudi und Ede ahnen nicht, dass ihnen die Polizei schon dicht auf den Fersen ist. Die Ganoven fühlen sich in der Jagdhütte im Wald sicher. In ihrem Versteck zählen sie das erbeutete Geld und feiern ihren Überfall. Als sie den Fernseher anstellen, erleben die Räuber eine Überraschung.
In Musterstadt haben zwei bewaffnete Täter eine Bank überfallen. Dabei erbeuteten sie ca. 500.000 Euro.
Währenddessen ist die Polizei bereits auf dem Weg zu der Jagdhütte. Nach den vielen Hinweisen vermuten sie, dass sich hier die Verbrecher versteckt halten. Weil die Täter bewaffnet sein könnten, tragen die Polizisten schusssichere Westen. Vorsichtig schleichen sie sich an. Und dann stürmen die Polizisten in die Hütte.
Komm, bleib sitzen!
Und Hände hoch! Vor zu mir einen Schritt, umdrehen! Gesicht zur Wand! Hände an die Wand!
In wenigen Augenblicken hat das Sondereinsatzkommando die Bankräuber überwältigt und festgenommen.
Ha! Da sind sie! Diese Halunken! Klauen einfach mein Geld! Das haben sie davon! Jetzt werden sie in Handschellen abgeführt. Diese Ganoven!
Danke, meine Herren, das war's. Die Übung ist hiermit beendet.
Hast du das gehört? Die Übung ist beendet? Soll das heißen, dass...
Dass kein echter Banküberfall war. Und keine echten Ganoven, sondern nur eine Einsatzübung der Polizei.
Ja, spinnen die denn? Alle Aufregung war umsonst.
Ein Gutes hat es ja. Dein Geld ist nicht verschwunden, sondern immer noch auf der Bank.
Du hast recht. Also, auf zur Bank und mein Geld holen. Dann kaufe ich mir meinen neuen Kassettenrekorder und ab geht's nach Hause.
Nach der Festnahme der Verbrecher ist die Arbeit für die Kriminalpolizei beendet. Sie muss nur noch ihre Beweise einem Richter vorlegen. Im Falle der Polizeiübung mit dem Banküberfall wären dies genetischer Fingerabdruck, Schuhspuren, Fotos, Stimmanalyse, Verhörprotokolle und Tatwaffe. Bei einem Banküberfall können die Täter wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt und verurteilt werden und dann für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Solche Strafen sollen abschrecken. Verbrechen lohnt nicht und wird bestraft, lautet die Botschaft. Und früher oder später werden sie alle gefasst, dank der ausgeklügelten Ermittlungsmethoden der Kriminalistik.
Und Tess, wie ist dein neuer Kassettenrekorder?
Super, ich habe schon ein paar Lieder von mir aufgenommen.
Du meinst, du hast mit deinem neuen Kassettenrekorder deinen Gesang aufgenommen?
Genau, hier, hör doch mal.
Klaus, du mir ein Ei, 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 ruf ich die Polizei, ei, ei.
Oh, yeah.
Was ist?
Ach, nichts. Ich glaube nur, dass dein neuer Kassettenrekorder auch kaputt ist.
Wie kommst du denn da drauf?
Hör dir doch das Gejaule an. Das Ding eiert doch wild rum. Oder willst du mir etwa sagen, dass du in Wirklichkeit so grässlich singst?
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über Computer und Roboter. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Computer und Roboter? Was ist ein Mikrochip? Wofür braucht man Roboter? Wie funktioniert ein Computer? Was ist ein PC? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Oh, was für eine Unordnung! In unserer Wohnung sieht es aus wie in einem, Saustall. Kannst du nicht mal aufräumen?
Du bist an der Reihe, liebe Tess.
Was? Ich? Du hast wohl schlecht geträumt. Ich war in der letzten Woche dran mit Aufräumen. Diesmal bist du dran.
In der letzten Woche waren wir beide in Urlaub. Das zählt überhaupt nicht.
Na und? An der Reihe war ich trotzdem.
Also so geht das nicht weiter. Wir ersticken ja noch in unserem Chaos. Man müsste etwas erfinden, das ohne zu meckern für uns aufräumt. Ja, natürlich! Wir brauchen einen Putzroboter.
Einen was?
Einen Putzroboter.
Oh.
Wir leben in einer Zeit, in der Computer und Roboter unsere Welt prägen. Computer mit ihren winzig kleinen Mikrochips begegnen uns heutzutage überall. Wir nutzen unzählige Geräte, in denen Computertechnologie steckt. Ob wir Musik hören, telefonieren, spielen oder arbeiten. Millionen Computer sind über das Internet miteinander verbunden. So können wir weltweit Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen oder Informationen abrufen. Computer gehören zu unserem täglichen Leben, genauso wie Roboter. Sie sind sozusagen Computer, die sich bewegen können. Roboter bauen Autos. Sie erforschen die Tiefen gefährlicher Vulkane. Roboter reinigen Gebäude und Flugzeuge. Sie helfen Ärzten bei komplizierten Operationen. Und es gibt sogar Roboter, mit denen man spielen kann. In Zukunft sollen Roboter noch mehr können und uns Menschen immer ähnlicher werden. Wissenschaftler wollen Roboter bauen, die wie wir denken und fühlen können. Eine Vision, die Wirklichkeit werden könnte, wenn die Entwicklung der Computertechnik so rasant fortschreitet wie bisher.
Nun komm schon, Theo. Worauf wartest du denn noch? Lass uns gehen.
Wohin denn?
Na, wohin schon? In ein Roboterfachgeschäft. Dort fragen wir einen freundlichen Roboterfachverkäufer, welchen Putzroboter er uns empfiehlt.
Aber Tess, Roboter kann man nicht so einfach in einem Geschäft kaufen.
Dann wird's also nichts mit unserem Putzroboter?
Mitnichten, meine Liebe. Den Putzroboter bauen wir uns selber. Ist natürlich eine Frage der Ehre, dass ich das übernehme. Schließlich kenne ich mich mit Computern und Robotern bestens aus. Ich baue uns einen super Spezialputzroboter, der uns die Bude sauber hält.
Oh ja, und wenn wir schon einmal dabei sind, dann sollte er gleich auch noch mit mir singen können.
Da müssen wir später noch mal drüber sprechen. Jetzt geht's erstmal ins Technikmuseum. Dort hole ich mir noch ein paar Anregungen für meinen super Spezialputzroboter. Und...
Ja?
Und vielleicht siehst du da ja einen Roboter, der dir gefällt. Und so einen baue ich uns dann.
Oh ja, ich wünsche mir einen schicken Putzroboter. Glitzern soll er, braune Haare haben und natürlich singen können.
Also, jetzt ab ins Museum. Komm, Quentin!
Die Computertechnologie entwickelt sich rasant. Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ersten Raumschiffe vollgestopft mit den damals kleinsten Computern. Heute befindet sich schon in jedem Auto mehr Computertechnologie, als bei den ersten Ausflügen in den Weltraum eingesetzt wurde. Mittlerweile haben Ingenieure Roboter mit unglaublichen Fähigkeiten entwickelt, wie zum Beispiel den Roboter Mars Sojourner. Er landete mit einer Weltraumsonde auf dem Planeten Mars, genau wie es die Computer berechnet hatten. Der Roboter Sojourner fuhr selbstständig über die Marsoberfläche. Er machte Fotos, die er zur Erde sendete, und untersuchte Felsbrocken auf dem Mars. So können Menschen mit Hilfe von Robotern einen Planeten untersuchen, der Millionen von Kilometern entfernt ist. Die Robotermission ins All war damals eine technische Meisterleistung. Nur wenige Jahre später war diese Technik schon wieder veraltet und es gibt mittlerweile viel leistungsfähigere Computer.
So, da wären wir.
Ist ja ein tolles Museum. Wo stecken denn die Roboter? Ich sehe hier keinen.
Die sind in dem hinteren Ausstellungsraum. Das hier ist die Computerabteilung. Und falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, du stehst gerade vor einem.
Was? Das soll ein Computer sein? Das Ding sieht aus wie ein Kleiderschrank.
Tess, bitte mehr Respekt vor der Technik. Das ist der Z3.
Uiuiuiuiuiui.
Das Gerät mit dem Namen Z3 markiert in der Geschichte der Computer einen Meilenstein. Der Z3 ist der erste programmgesteuerte Computer der Welt. Der Z3 wurde 1941 von dem deutschen Ingenieur Konrad Zuse entwickelt. Zuse baute eine Maschine, die ihm lästige Rechenaufgaben abnahm. Der Z3 war also ein Rechner, was im Englischen Computer heißt. Dieser erste Computer war so groß wie ein Kleiderschrank und konnte einfache Rechenaufgaben lösen. 5 Jahre später bauten amerikanische Wissenschaftler einen noch größeren Computer. Sie nannten ihn ENIAC. Das Gerät füllte ein ganzes Zimmer aus und konnte schon schwierigere Aufgaben lösen. Diese ersten Computer waren so kompliziert, dass sie nur von Spezialisten bedient werden konnten. Außerdem waren sie sehr teuer. Die damaligen Computerhersteller glaubten, dass 25 Rechner ausreichen würden, um den weltweiten Bedarf zu decken.
Ganz schön faszinierend, diese ersten Computer, nicht?
Ja, und ganz schön groß. Den kleinen Computer da drüben, den kenne ich. So einen ähnlichen hast du doch auch.
Du meinst meinen PC? Nun ja, also eigentlich habe ich den nicht mehr. Der steht jetzt in unserer Werkstatt, nachdem ich ihn, wie soll ich sagen, nachdem ich meinen Computer mal auseinandergenommen habe. Aus rein wissenschaftlicher Neugier, versteht sich. Nun, komischerweise funktionierte er danach nicht mehr.
Du bastelst rum und auf einmal funktioniert nichts mehr? Wirklich sehr komisch, Herr Supererfinder.
Die Computertechnologie wurde mit der Entwicklung der Mikrochips revolutioniert. Diese winzigen Plättchen ebneten den Weg für viel kleinere und leistungsfähigere Computer. Die Mikrochips brachten die beiden Amerikaner Steve Jobs und Steven Wozniak auf die Idee, einen Computer zu bauen, den jeder nutzen kann. Einen eigenen, persönlichen Computer. Auf Englisch einen Personal Computer, abgekürzt PC. Sie bastelten einen Computer mit Holzgehäuse, Tastatur, Bildschirm und Mikrochip. Apple, zu Deutsch Apfel, tauften sie ihre Erfindung. Es war der erste PC. Der Vorläufer der Computer, wie sie heute zu Hause oder im Büro stehen. Aus den riesigen Maschinen waren innerhalb weniger Jahrzehnte kleine, hochintelligente Rechner geworden. Heute hat fast jeder einen Computer zu Hause.
Und das hier, meine liebe Tess, ist die Abteilung mit den Robotern. Jetzt kannst du ja mal schauen, ob dir hier einer gefällt. Und so einen kann ich uns dann bauen.
Wie wär's denn mit dem da drüben? Ist das ein Putzroboter?
Mal schauen, was auf dem Schild steht. Service-Roboter Arnold.
Hallo, Service-Roboter Arnold. Gestatten, ich bin Tess. Der sagt ja gar nichts. Der weiß wohl nicht, wie man sich benimmt. Du, das ist kein Service-Roboter, das ist ein Rüpel-Roboter.
Roboter, die uns zu Hause lästige Arbeiten abnehmen, gibt es bereits. So wie der sogenannte Service-Roboter Arnold. Er übernimmt lästige Arbeiten im Haushalt. Er kann Fenster putzen und den Boden reinigen. Arnold findet sich in allen Räumen zurecht und bringt seinem Besitzer sogar das Telefon, sobald es klingelt. Ältere oder kranke Menschen könnten sich den Pflegeroboter CareRobot aussuchen. Er hilft nicht nur im Haushalt, sondern kann auch noch als Gehhilfe genutzt werden. Wenn man Hilfe holen will, steht er für Anrufe mit seinem Bildtelefon zur Verfügung. Die Wissenschaftler sind sich sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir neben einem PC auch alle einen elektronischen Helfer zu Hause haben.
Service-Roboter Arnold gefällt dir also nicht. Wie wär's mit dem Roboter da drüben? Wie findest du den?
Der sieht ja eklig aus. Der hat ja 6 Arme. Nee, so ein Ding kommt mir nicht ins Haus.
In Zukunft sollen Computer und Roboter sogar den Patienten im Krankenhaus helfen. Sie durchleuchten beispielsweise den Kranken. Während der Operation kann der Arzt alle wichtigen Daten über den Gesundheitszustand des Patienten auf Bildschirmen kontrollieren. Wissenschaftler haben sogar Medizinroboter erfunden, die in Zukunft bei Operationen helfen sollen. Der Arzt steuert die Bewegung des Roboters mit seiner Stimme. Die Befehle werden an 6 Greifarme weitergeleitet, die sich exakt nach den Anweisungen des Arztes bewegen. Der Arzt muss den Patienten gar nicht mehr berühren. Das übernehmen die Greifarme. Sie operieren millimetergenau und ohne zu zittern.
Na, Tess, was guckst du? Hältst du Ausschau nach einem Roboter, der dir gefällt?
Nee, ich halte Ausschau nach Quentin. Der ist nämlich hier irgendwo im Museum verschwunden.
Keine Sorge, Tess. Quentin ist dort drüben. Er scheint sich mit dem Roboterhund angefreundet zu haben.
Roboter sind nicht nur nützlich. Sie können auch unterhaltsam sein. Das beweist Aibo. Aibo ist japanisch und bedeutet Freund. Aibo ist ein Roboterhund, der Menschen als Freund zur Seite stehen soll. Seine Erfinder haben ihm 75 Wörter beigebracht, die er verstehen kann. Aibo ist ein Wesen aus Metall, voll mit Drähten und Computerchips. Der Roboterhund kann laufen, sehen und hören. Er spielt gern und macht sich wie ein richtiger Hund bemerkbar, wenn er gefüttert werden will. Aibo reagiert, wenn er gestreichelt wird. Grün blinkende Augen bedeuten, das gefällt mir, nur weiter so. Und wenn seine Augen rot blinken, signalisiert das, Vorsicht, bissiger Hund. Aufmerksam beobachtet Aibo seine Umgebung und reagiert darauf. So, als hätte er ein eigenes Bewusstsein.
Also von diesen Robotern hier im Museum gefällt mir keiner. Unser Putzroboter soll schicker aussehen. Und singen können.
Verlass dich auf meinen unglaublichen Geschmack, meine Liebe. Ich baue uns einen super Spezialputzroboter. Der wird dir gefallen. Das wird ein Meisterwerk, das in die Geschichte der Roboter eingehen wird. Los, ab geht's nach Hause in unsere Werkstatt.
Computer stehen meist fest installiert an einem Platz. Steuert ein Computer die Bewegungen einer Maschine, spricht man von einem Roboter. Roboter sind also computergesteuerte Maschinen, die sich bewegen können. Bei einem Roboter ist der Computer sozusagen das Gehirn. Elektromotoren übernehmen die Funktion von Muskeln. Und Stahl- oder Kunststoffkonstruktionen bilden das Knochengerüst. Roboter sollen dem Menschen Arbeit abnehmen. Schon immer haben Menschen von solchen automatischen Helfern geträumt, die ihnen das Leben angenehmer machen. Mitte des 20. Jahrhunderts machten sich Tüftler und Bastler ans Werk, um solche Maschinen zu bauen. Schon 20 Jahre später eroberten die Roboter die Industrie und wurden zum Beispiel bei der Herstellung von Autos zum unverzichtbaren Mitarbeiter. Heute ist eine wirtschaftliche Serienproduktion von Autos ohne Roboter nicht mehr möglich. Weltweit werden über 1 Million dieser automatischen Helfer eingesetzt.
So, los geht's. Am besten, wir fangen mit dem Staubsaugemodul an.
Lass uns lieber mit dem Kopf anfangen. Den braucht er schließlich zum Singen.
Nein, das Staubsaugemodul ist viel wichtiger.
Und wie soll er sehen, wo er saugen muss, wenn er gar keine Augen hat? So langsam frage ich mich, ob du überhaupt der Richtige bist, um so ein schwieriges Gerät zu entwickeln.
Ach, dann können Sie es vielleicht besser, Fräulein Tess.
Besser als Sie allemal, Herr Superschlau.
Ach ja? Dann bau dir doch deinen eigenen Superspezialputzroboter.
Das mache ich auch. Und nur damit du es weißt, deinen Müll wird mein Roboter ganz bestimmt nicht wegräumen. Du Amateur!
Egal, ob Sie am Fließband Autos zusammenschweißen, lackieren oder Ware stapeln, Roboter können fast alles, worauf sie ihr menschlicher Erfinder programmiert hat. Sie übernehmen Aufgaben, die für uns zu gefährlich, zu anstrengend oder zu langwierig sind. In vielen Bereichen arbeiten sie schneller und präziser. Zudem werden sie nicht müde oder krank. Sie brauchen keine Pause und keinen Urlaub. Sie können fast ununterbrochen arbeiten. Hitze und Kälte stören sie ebenso wenig wie der Umgang mit giftigen Chemikalien. Sie sind perfekte Arbeiter. In Zukunft arbeiten in der Industrie möglicherweise Roboter und Menschen Hand in Hand. Der Leiter einer Fabrik hätte somit auch Industrieroboter als Angestellte. Nach einer kurzen Einweisung am Arbeitsplatz würde der Roboter eng mit seinen menschlichen Kollegen zusammenarbeiten.
So, den Saugstutzen an der Wischwaschdüse festknurbeln? Na, also, pass doch. Du wirst sehen, Tess. Mein Putzroboter wird eine Weltsensation. Der braucht keine Pause, arbeitet zuverlässig und der hält vor allen Dingen die Klappe.
Was soll das heißen, hält die Klappe?
Das heißt, dass er nicht singen kann. Ich baue ihm nämlich ein Anti-Sing-Sang-Modul ein.
Oh.
Mein Roboter soll schließlich putzen und nicht rumsingen. Es reicht mir, dass ich dein grausames Gekrächze ertragen muss.
Also, das ist ja wohl... Nur damit du's weißt, mein Roboter wird viel besser als deiner. Der kann nicht nur putzen, sondern auch singen. Dem bringe ich das Singen bei. Der lernt von mir alles. Mein Roboter wird wie eine zweite Tess.
Willst du mir drohen? Eine Tess reicht mir voll und ganz.
Puh.
Wissenschaftler versuchen, einen Roboter zu bauen, der ähnlich wie ein Mensch ist. Der Gefühle wie Angst, Liebe, Wut und Trauer zeigen kann. Der sich in jeder Umgebung zurechtfindet, sich eigenständig bewegt, eigene Entscheidungen trifft und vor allem eigenständig lernt. Forscher wollen eine künstliche Intelligenz erschaffen. Einen Roboter, der all die Leistungen des menschlichen Gehirns vollbringt. Einer der zurzeit am höchsten entwickelten Roboter der Welt heißt Cog. Sein Oberkörper ist nach dem Vorbild des Menschen erschaffen worden. Seine Muskeln und Knochen bestehen aus Elektromotoren und Stahl. Jeder Teil seines Körpers verfügt über eigene Computerchips. Sie sind wie unsere Nervenzellen miteinander verknüpft. Cog lernt wie ein kleines Kind ständig dazu. Macht er einen Fehler, lernt er eigenständig, ihn das nächste Mal zu vermeiden. Er erkennt Gesichter wieder. Cog kann hören und auf Menschen reagieren, die mit ihm sprechen. Er ist fast so intelligent wie ein 3 Monate altes Kind. Ob Roboter wie Cog eines Tages so intelligent wie ein erwachsener Mensch sein werden, ist jedoch ungewiss.
So, ja, jetzt noch die Blechohren anschrauben. Ja, und fertig ist der Roboterkopf. Hat doch ein hübsches Gesicht, mein Roboter. Was meinst du, Quentin?
Das soll ein Roboter werden?
Wart's nur ab.
Meine liebe Tess, wenn du von einem ausgewiesenen Roboterfachmann wie mir einen fachmännischen Tipp brauchst, kann ich dir nur sagen, das Herzstück eines Roboters ist der Computer.
So, so.
Ein Roboter ist ja sowieso nichts anderes als ein Computer, der sich bewegen kann.
Ja, ja, Herr Superschlau.
Zum Glück habe ich noch meinen alten Computer. Ist doch gut, dass ich nicht gleich alles wegschmeiße.
Deshalb sieht es in unserer Wohnung auch so chaotisch aus. Bei all deinem Gerümpel.
Und meinen alten Computer nehme ich jetzt auseinander und baue die Teile in meinen Super-Spezialputzroboter ein. Toll, nicht?
Super, Theo.
So, den Computer aufschrauben und die Hardware von der Software trennen.
Hardware? Software? Was ist denn das für ein Zeug? Kann man das essen?
Ein Computer ist ein elektronisches Gerät, das Informationen unterschiedlichster Art verarbeiten kann. Mit einem Computer kann man rechnen, schreiben, malen, spielen, Musik machen und vieles mehr. Ein PC besteht im Wesentlichen aus 2 Teilen, der Hardware und der Software. Die Hardware ist das Äußere des Computers. Alles, was man anfassen kann, wie zum Beispiel den Bildschirm, die Maus oder die Tastatur. Die Software ist im Inneren eines PCs. Sie ist auf winzig kleinen Chips gespeichert. Die Software besteht aus Programmen. Es gibt zum Beispiel Softwareprogramme, die die Befehle, die wir über die Tastatur eingeben, an die richtigen Stellen im Computer weiterleiten. Wie ein Manager regeln sie alle Abläufe. Außerdem gibt es Softwareprogramme, die es uns ermöglichen, zu rechnen, zu spielen, Texte zu schreiben und im Computer zu speichern.
Und? Wie läuft's bei dir, Tess?
Mein Roboter ist bald fertig. Und deiner?
Mein Roboter wird super. Ich habe 93 Chips eingebaut. Und wie viele Chips hast du in deinen Roboter eingebaut?
Chips? In meinem Roboter? Naja, keinen.
Keinen?
Du weißt doch, wie gern ich Chips mag. Die habe ich alle aufgegessen.
Oh, Tess.
Die Chips sind sozusagen das Gehirn eines Computers. So ein Mikrochip ist nicht viel größer als ein Fingernagel und kaum dicker als ein Haar. Die Chips speichern Informationen und führen die Befehle aus, die wir über die Tastatur oder die Maus unserem Computer geben. Damit der Computer unsere Befehle versteht, wandelt er sie in Zahlenfolgen aus Nullen und Einsen um. Er hat eine eigene Sprache, die nur aus diesen beiden Zahlen besteht. Drücken wir zum Beispiel auf unserer Tastatur den Buchstaben A, wandelt der Computer ihn in seine Sprache um. Der Buchstabe A heißt für den Computer 01000001. Diese Zahlenkombination wird mit unserem Druck auf die Tastatur an die Mikrochips im Computer gesendet. Hier ist der Befehl gespeichert, dass genau diese Zahlenfolge den Buchstaben A auf dem Bildschirm zeigen soll. Jeder Buchstabe, jeder Befehl hat seine eigene Zahlenkombination. Ein Computer macht nichts anderes, als ständig mit diesen Nullen und Einsen zu rechnen.
Jetzt brauche ich noch einen präzisen Profi-Prozessor und die 45er Kondenskabelverbindungen. Und eine Handvoll widerborstiger Widerstände für das Laufwerk. Und natürlich noch jede Menge Sand.
Sand? Baust du eine Sandburg? Ich dachte, du arbeitest an einem Putzroboter. Für was brauchst du denn da Sand?
Für was schon? Mit dem Sand baue ich noch ein paar Chips. Für meinen Roboter.
Uiuiuiuiuiuiuiui. Die wichtigsten Bauteile eines Computers sind die Mikrochips, die alle Befehle steuern und Informationen speichern. Unter dem Mikroskop erkennt man auf dem winzig kleinen Chip verschiedene Bauteile. Die Oberfläche des Chips erinnert an eine Stadt mit vielen Häusern und Straßen. Für die Herstellung dieser Mikrochips braucht man Silizium, einen Stoff, den es sozusagen wie Sand am Meer gibt. Denn Silizium wird aus Sand gewonnen. Die Chipproduktion ist sehr aufwendig. Über 300 Arbeitsschritte sind nötig, bis ein Chip in einen Computer eingebaut werden kann. Feinste Strukturen, die dünner als ein Haar sind, müssen auf die Siliziumplättchen gebracht werden. Dabei dürfen selbst kleinste Teilchen wie Hautschuppen oder Staub nicht mit dem Chip in Berührung kommen. Denn schon ein kleines Staubkörnchen kann auf dem Chip einen Kurzschluss verursachen und ihn unbrauchbar machen. Deshalb wird die Luft in den Fabriken der Chiphersteller so stark gereinigt, dass sie 10.000 Mal sauberer ist als im Operationssaal eines Krankenhauses. Alle Mitarbeiter müssen Schutzanzüge tragen, damit die Produktionsräume nicht verschmutzt werden.
Na, Quentin? Wie gefällt dir mein selbstgebastelter Roboter?
Oh.
Theo wird vor Neid ablassen, weil ich den besseren Roboter gebaut hab.
So, noch diese zwei kleinen Schräubchen und nun noch den High-End-Kugelkopf. Fertig ist das Wunderwerk der Technik. Tess wird schon sehen, wer hier der weltbeste Roboterbauer ist.
Die besten Computer der Welt rechnen heute so schnell, dass sie 600 Millionen Befehle in einer einzigen Sekunde übermitteln können. Und schon bald werden sie noch leistungsfähiger. Denn die Computer- und Robotertechnologie wird sich immer weiterentwickeln. In Zukunft werden Computer und Roboter eine noch größere Rolle in unserem Leben spielen. Bislang ist es der Mensch, der diesen Maschinen Leben einhaucht und das Denken ermöglicht. Aber vielleicht übernehmen die Maschinen eines Tages selbst das Denken und sind uns ebenbürtig.
Ta-ta-ta-ta! Darf ich vorstellen, mein selbstgebauter Putzroboter.
Das soll ein Putzroboter sein? Sieht eher aus wie eine Blechbüchse auf zwei Beinen.
Du wirst staunen, was er alles kann. Soll ich ihn mal einschalten?
Wenn's unbedingt sein muss.
Dann pass mal gut auf.
Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin der Putzroboter Blitz und Blank 3000, entwickelt von dem einzigartigen, weltbesten Roboter-Experten Theo.
Und? Wie gefällt dir mein Blitz und Blank 3000?
Naja, ich würde eher sagen, das ist ein wertloser Blechhaufen. Jetzt zeig ich dir mal, was mein selbstgebauter Roboter drauf hat.
Hallo, ich bin Super Sing, entworfen von der famosen einmaligen Tess. Nur Super Sing kann putzen und singen. La 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 la!
Pah, das nennst du singen? Ich nenne dieses Gekrächze Körperverletzung. Und außerdem, du hast noch nicht bewiesen, dass dein Roboter auch putzen kann.
Kein Problem. Nur ein Knopfdruck und Super Sing fängt an zu putzen. Oh mein Gott! Mein Roboter! Er ist explodiert!
Ich wusste doch gleich, dass du keinen Putzroboter bauen kannst. Mein Roboter hingegen, ein wahres Meisterwerk. Ich zeig's dir. Ein Knopfdruck und mein Blitz und Blank 3000 fängt an zu putzen.
Wirklich ein super Putzroboter. Den hat sie in 1000 Teile zerlegt.
Ja, nun gut, aber es ist auch verflixt kompliziert, so ein Gerät.
Mach dir nichts draus. Mir ist es ja auch nicht gelungen.
Und in unserer Wohnung ist jetzt wirklich totales Chaos. 1000 Roboterteile liegen herum.
Wollen wir vielleicht zusammen aufräumen? Ich werde dabei auch ganz bestimmt nicht singen.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel nach Ägypten zu den Mumien. Oder erfahrt alles über den Mond und den Kosmos. Oder über Bäume. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.